Eine schwierige Baseballwoche steht uns bevor, denn außer dem All-Star-Game am Mittwochnacht findet erst am Freitag wieder MLB-Baseball statt. Daher geben wir hier Vollgas, damit ihr zumindest für die Woche Baseball-Content auf die Ohren bekommt. Wir, das sind in dem Fall Lukas und Kevin. Moin Jungs.
Hi Niklas.
Servus, grüezi.
Woche ohne MLB und die Fußball-Europameisterschaft ist vorbei. Was macht ihr die Woche?
Ja. Großes Schweigen.
Arbeiten. Viel arbeiten. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Nee, ich bin jetzt am Wochenende, ehrlich gesagt, ein bisschen fremdgegangen. Ich habe mir ein Basketballspiel angeguckt. Hier in Hamburg hat die deutsche Basketballnationalmannschaft gegen Holland gespielt. Das war sehr cool, meine. Eine schöne Abwechslung zum ganzen Fußball und Baseball jetzt in den letzten Wochen.
Kevin, wie sieht es bei dir aus?
Ja, auch wenn die MLB ruht, habe ich doch ein Highlight. Also kommt natürlich immer auf die Perspektive an. Meine Frau und ich konnten am letzten Freitag noch Tickets für Taylor Swift snipen.
Oh.
Ja, ich bin Teil der Ära-Tour.
Alter, ein Swiftie.
Ja, meine Frau ist im siebten Himmel, ist, glaube ich, der glücklichste Mensch der Welt zurzeit. Und ich habe jetzt noch knappe 5 Tage, mich zum Swiftie zu verwandeln.
Ist es bei dir eher so, dass du, also machst du das für sie oder bist du auch so, dass du dir das mal anguckst und, wirst du es dir, aber dass du das feierst?
Ja, sie hat mir natürlich jetzt sehr viel gezeigt, sag ich mal. Also ich habe sehr viel kennengelernt. Wir haben uns auch den Film auf Disney angeguckt.
Und schön.
Ich muss sagen, ein paar Songs finde ich gar nicht schlecht und ich werde da, glaube ich, am Freitag voll drin aufgehen. Ne? Also nach High School Musical kommt jetzt Taylor Swift und
die Brücke wollte ich gerade schlagen, genau. Also
Bild
rundet sich ab, Kevin.
So ein Hype um die Karten, ne? Da dabei zu sein, das ist wirklich ein Ereignis. Also unabhängig davon, ob man es jetzt mit Taylor hält oder nicht.
Soll ich mal die Brücke versuchen, zum Baseball von Taylor Swift rüber zu schlagen? Welchen MLB-Spieler könntet ihr euch vorstellen, hätte einen Song von Taylor Swift als Walk-Up-Song?
Ich kenne sogar einen.
Wer?
Jeff McNeil, Welcome to New York.
Ach echt?
Wow.
Ja. Crazy.
Wow, ne?
Also du bist ja voll im Swift-Game drin.
Swifties.
Der kam aus dem Nichts, Kevin.
Ja gut, wenn man die Mets guckt und dann sieht man das ab und zu mal, dann ja, dann kommt man halt drauf. Ja, aber wenn wir jetzt halt schon mal beim Walk-Up-Song sind, was wären denn eure Walk-Up-Songs?
Boah. Doch, ich habe einen. Ich habe es beim deutschen Eishockeyspieler mal gesehen, irgendwo in den Juniorenligen. Wir sagen Dankeschön 40 Jahre, die Flippers. Das wäre sehr geil, finde ich.
Die habe ich live gesehen beim Rock am Ring, die haben abgerissen.
Dankeschön 40 Jahre, die Flippers.
Meinst du, das hypt die Crowd dann so richtig?
Mega. Das bei den Brewers? So schön Oktoberfestabend und dann laufe ich da auf mit, wir sagen Dankeschön, 40 Jahre, die Flippers.
Ja gut, dann kommt der Home Run, ne?
Ja, kommt der Home Run, aber sowas von, ne? Welchen hättest du, Lukas?
Ja, ich habe mich tatsächlich ja schon mal mit der Frage beschäftigt. Wir haben auch mal hin und wieder Walk-Up-Songs für unsere Mannschaft bei dritten Herren. Aber das ist ziemlich schwierig, weil du musst idealerweise so einen Song nehmen, der auch direkt reinstartet. Also theoretisch kannst du den auch irgendwo in der Mitte starten lassen, aber das war jetzt bei uns immer so, dass wir keiner hat Bock, erst die richtige Minute rauszusuchen. Deswegen ist das Ganze ein bisschen eingegrenzt, aber ich bin ja großer Machine Gun Kelly Fan, auch wenn das wahrscheinlich Kontroversen hier ausschlagen wird. Aber da habe ich mir da den Song World War III rausgesucht, ironischerweise, hat nix, also... Dover Titel.
Wow.
Gerade zur aktuellen Zeit.
Passt zur aktuellen Zeit hervorragend.
Ist ein geiler Song. Hört euch den an. Wenn ihr schon hier auf Spotify seid, wegen dem Podcast, direkt nachher mal reinhören.
Kevin, welchen Swift-Song würdest du dir auserwählen lassen?
Soll ich einen von Taylor Swift nehmen? Dann würde ich, glaube ich, jetzt, Stand jetzt, würde ich 22 nehmen.
Ja. Ich kenne den Song absolut nicht, aber Er würde mich wahrscheinlich nicht unbedingt hypen, aber Kevin,
der nächste. Er würde dich hypen. Ja, kennt okay. ihr nicht, eine Sache noch, kennt ihr nicht die diese Umfragen von den MLB-Teams an die Spieler, oder das macht die NFL auch, welcher Taylor Swift-Song dein Lieblingssong ist, und dann laufen die Spieler gerade zum Training und werden dann interviewt. Das gibt's mal zu Taylor Swift, dann gibt's auch mal so ganz andere Fragen, so welches Obst isst du am liebsten und so ein Kram. Und ganz viele Profis sagen 22.
Worum geht's denn da? Jetzt erleuchte uns mal.
Wir können ja mal, Niklas kann ja mal bei Instagram so das hier unterlegen mit einer kleinen Hörprobe, und dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen.
Das werde ich. Und dann können abstimmen, ob wie viele Leute sich das als Walk-Up-Song nehmen würden. Aber ich glaube wahrscheinlich die wenigsten.
Ja gut, du hast mich jetzt auch in Taylor Swift reingeredet. Ne? Meine Wahl wäre, glaube ich, das muss ja auch immer so ein bisschen zum Standort passen, aber ich glaube, ich würde Mr. Brightside nehmen.
Ja, ist auch geil.
Auch immer. Das fände ich geil, so für mich jetzt.
Für eine Londoner Franchise.
Ganz kurz, den mit Abstand besten Walk-Up-Song hat doch, ich meine,
es Bryson ist Bryson Stott.
Okay. Der catcht einfach, der catcht einfach das ganze Stadion, und auch in London haben wir es ja live miterlebt. Es singt einfach jeder mit, es ist ein mega catchy Song, also da kriegst du halt auch die Crowd mit, ne? Das ist auch nicht.
Ihr müsstet dann in London. Walk-Up-Songs
sind wichtig auszuwählen.
Ihr müsstet dann in London eigentlich den, hat Jeff McNeil gespielt in London? Dann hättet ihr tatsächlich schon Taylor Swift gehört, oder? Oder hat das geändert? Und spielt Welcome to New York immer nur in New York und hat für London irgendwas anderes genommen?
Ich könnte es dir wahrscheinlich auch nicht bestätigen, wenn ich ihn unterbewusst gehört habe.
Wahrscheinlich hatte er in London dann London Calling. London Calling. Das wäre natürlich auch geil,
aber den hatte doch jemand, aber.
Da bin ich jetzt raus. Ich glaube aber, wir sollten mal so langsam aber sicher zu unserem Moment der Woche kommen. Was sind eure Momente der Woche?
Kevin, schieß los.
Ja, ich fange mal an. Ich habe es dir am Samstag auch direkt geschrieben, und da wusste ich zwar noch nicht, dass es mein Moment der Woche war, aber ich fand es dann so amüsant. Für alle, die am Samstag Dodgers gegen Tigers geguckt haben, Shohei Ohtani hat seinen 200. Homerun geschlagen. Das aber alleine ist noch nicht mein Moment der Woche. Dieser Ball wurde nämlich von einem Detroit Tigers-Fan gefangen, der daraufhin von den japanischen Medien belagert wurde, und man ging direkt in die Verhandlungen, und der Mann hatte dann keine Ruhe mehr, bis die Tigers ihn selber noch interviewen konnten mit ihrem Media-Stuff. Und er hat das alles relativ nüchtern gesehen, das denkt man so gar nicht, und meinte, ja, für ihn ist es halt ein ganz normaler Baseball, aber für Ohtani wäre es natürlich ein besonderer, weil das sein 200. Homerun ist, aber für ihn ist das jetzt nichts Wildes. Und mit der Emotion rechnet man dann natürlich gar nicht. Und dann haben die von den Tigers ihn noch gefragt, was er sich vorstellen könnte, weil die Japaner direkt in die harten Verhandlungen gegangen sind. Und dann hat er gesagt, ja, er hätte gern einen unterschriebenen Baseball von Ohtani im Tausch. Das fände er okay. Oder ein Trikot. Aber es wäre ihm auch gleich.
Was? Ja. Der hätte reich werden können, der gute Herr, mit seinem Tanktop.
Vielleicht hat er sich jetzt nochmal besonnen im Nachhinein, das weiß ich ja nicht, ne? Aber super geiler Typ, wie er da mit dem Tanktop und der Cap stand, es einfach gefangen hat und ganz entspannter Interviews gibt.
Also wenn du in 5 Tagen ja bei Taylor Swift bist, das ist ja wahrscheinlich dann auf Schalke, und der, den gefangen hat, der sah auch aus wie so ein typischer Schalker, ohne das jetzt irgendwie jemanden vorwerfen zu wollen, aber der war... ich glaube, der braucht noch wahrscheinlich nochmal einen guten Berater, der das Ganze nochmal preislich gesehen ein bisschen hochtreibt. Aber als du es geschickt hast, ist es eine sehr, sehr geile Story auf jeden Fall. Lukas, bei dir?
Mein Moment der Woche war, ja, wenn man es jetzt so nüchtern betrachtet, gar nicht so ein besonderer, weil das gibt's öfters, und zwar das Benches Clearing bei den Orioles gegen die Yankees. Da hat der Pitcher, ich weiß gerade nicht, wer da für die Yankees gepitcht hat, den Herrn Kjærstad am At-Bat einfach mal den Ball gegen den Helm geschmissen. Und ja, dementsprechend natürlich, verständlicherweise, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, gab es ein Benches-Clearing. Und ja, alle haben sich sozusagen, alle Beteiligten an der Homeplate einmal getroffen. Und ja, das war eine wilde Szene. Für mich der Moment der Woche, weil ich es einfach gesehen habe, live gesehen habe, und dann dachte, wow, da geht's ab.
Aber sind die Bench-Clearings in der MLB aktuell noch wirklich Bench-Clearings? Also ja, sie kommen von der Bank, aber mehr als ein bisschen Geschubse und Gerangel und Umarmen und Wörter austauschen, mehr passiert da auch, in Klammern gesetzt, leider nicht, oder?
In den meisten Fällen, ja. Aber also die Videos, die kennt wahrscheinlich jeder, wo da die Helme fliegen und sich, ja, die Fäuste auch fliegen und alle sich richtig boxen und so. Aber ja, wir sind ja hier nicht gewaltverherrlichend, deswegen ist das ganz gut, dass das heutzutage meistens mit Worten geregelt wird.
Kevin, wie stehst du dazu?
Ich finde immer, jetzt nochmal was anderes dazu, ich finde es immer nur verrückt, wie der Bullpen einmal zusammen quasi Hand in Hand über den ganzen Platz läuft, um sich dann auf die gegenüberliegenden Seiten zu stellen und dann irgendwie Trash-Talk zu betreiben. Dann denke ich mir auch, was macht ihr da eigentlich? Ne? Was ist das?
Also wenn es dein Team wäre, Kevin, du jetzt einfach sagst, ach komm, scheiß drauf, ich bleib hier hinten, beschimpft euch, aber ich mach nicht mit.
Beschimpft euch doch direkt vor Ort im Bullpen.
Nimmt das Telefon in der Hand und dann macht's darüber einfach. Läuft doch. Laufen tut auch bei mir Ellie de la Cruz, denn Ellie de la Cruz hat bei meinem Highlight oder Moment der Woche den Keeper gemacht beim Spiel 2 zwischen den Cincinnati Reds und den Marlins, wo die Reds mit 10-6 gewonnen haben, springt Ellie de la Cruz mal eben ins Fangnetz im Foul Territory rein, schnappt sich den Pop-Out von Marlins Catcher Nick Fortes. Und das Geilste dabei war eigentlich, also ist er wirklich richtig reingesprungen, dass das Netz überhaupt gehalten hat, war schon aller Ehren wert. Und hat dann aber nebenbei nochmal einen älteren Herrn die Mütze vom Kopf gezogen. Für alle, die jetzt erstmal vielleicht damit nichts anfangen können, ich schicke das Video, stelle das Video auch noch auf Social Media mit hoch. Aber das war ein typischer Ellie de la Cruz-Moment mal wieder. Wie Kevin es sagen würde, das laufende Highlight-Tape.
So ist es.
Und dann wollen wir auch mal rüberkommen zur MLB-Woche, Wochenende. Wir haben euch ein paar Serien wieder ans Herz gelegt und Lukas ist schon auf eine Serie eingegangen, die Yankees gegen die Orioles bei den Baltimore Orioles. Und das war ja wirklich eine ganz, ganz brisante Serie. Orioles haben ja mittlerweile die Yankees in der American League East abgelöst und die Yankees befanden sich ja wirklich in einem kleineren Slump oder auch schon fast einen größeren Slump. Und ja, für die Yankees war es jetzt allerdings ein ganz, ganz wichtiger Seriensieg, denn man hat die Serie mit 2-1 gewonnen. Ein Sweep wäre auch durchaus möglich gewesen. Spiel 1 hat man mit 4-1 gewonnen, Spiel 2 mit 6-1 und Spiel 3 dann dramatisch im letzten Inning mit 6-5 durch ja zwei größere Fehler von Verdugo und auch einmal von, wer hat noch den zweiten Fehler gemacht? Wisst ihr das zufällig so?
Volpi, glaube ich.
Volpi, ja, stimmt. Volpi hatte sogar offiziell einen Error dann gecallt bekommen. Sonst hätte man wirklich den Sweep holen können. Aber wie gesagt, insgesamt ein wichtiger Seriensieg für die Yankees. Man bleibt jetzt da mit den Orioles weiter im Nacken und hat die Chance, sich zu beweisen. Denn nach der All-Star-Break kommen jetzt für die Yankees die Rays, Mets, Phillies und die Red Sox. Also wirklich echt krasse Gegner. Und für die Orioles, ja, die konnten zumindest den Sweep verhindern und haben jetzt im Vergleich zu den Yankees erstmal das leichtere Programm nach dem All-Star-Break, was ja durchaus wichtig ist mit den Texas Rangers, mit den Miami Marlins, mit den Padres. Kevin, du musst mir leider verzeihen. Und den Blue Jays und haben dann vielleicht die Chance, sich erneut absetzen zu können. Aber dass deine Padres gerade vielleicht einfachere Gegner sind, wirst du uns jetzt einmal begründen können.
Ja, die Padres haben eine ganz schlechte Woche hinter sich. Also aus der Perspektive jetzt Woche betrachtet. Erstmal hat man die Serie gegen die Diamondbacks verloren und im Anschluss daran die Serie gegen die Atlanta Braves. Wir alle haben auf die Padres getippt, außer die Community. Die hat mehr Weitsicht bewiesen. Die Braves haben die Serie nämlich 2-1 gewonnen. Spiel 1 mit 6-1, Spiel 2 haben die Padres mit 4-0 gewonnen, Spiel 3 haben wiederum die Atlanta Braves mit 6-3 gewonnen. Was heißt das jetzt? Die Braves manifestieren so ihren Wildcard-Spot und ich glaube, den werden sie auch bis zum Ende behalten, wenn ich da so ein bisschen in die Prediction gehen kann. Für die Padres sieht es jetzt, was Playoffs angeht, eher schlecht aus nach dieser Woche. Wir hatten da eigentlich eine relativ komfortable Position. Jetzt sind wir nur noch Platz 3 in der NL West. Und ja, der Rollercoaster, der Padres hört gefühlt nie auf. Ich finde, das All-Star-Game oder das All-Star-Break kommt jetzt zur richtigen Zeit. Danach warten die Cleveland Guardians und dann ist man quasi schon wieder in der Pflicht, die Serie zu gewinnen, damit man den Anschluss nicht verliert an die Wildcard-Plätze. Die Braves starten nach dem All-Star-Game gegen die Cardinals, die jetzt direkt hinter den Braves im Wildcard-Rennen sind. Und ja, das sind so die Aussichten für meine San Diego Padres.
Ja, deine Padres sind, oder im weitesten Sinne natürlich noch im Wildcard-Race mit drin. Und jetzt kommen wir zu einer Serie, wo zwei Teams noch im Wildcard-Race mit drin sind. Lukas, nimm uns mal mit in die Serie rein.
Genau, ich mach mal direkt weiter mit den Royals, die bei den Red Sox im Fenway Park gespielt haben. Spiel 1 ging 6-1 für die Royals aus. Damit, genau, erstmal ein guter Auftakt für die Royals, aber die Red Sox schlugen in Spiel 2 und 3 zurück. Diese ging nämlich 0-5 für die Red Sox aus. In diesem Spiel hatte übrigens jeder Spieler einen Hit gesammelt, außer Rafaela. Und Spiel 3, 4-5 für die Red Sox. Damit ja tauschen die Red Sox und die Royals einmal die Plätze im angesprochenen Wildcard-Ranking. Und ja, die Red Sox sowieso in den letzten Wochen ein bisschen was aufgeholt, sehen deutlich besser aus als noch zu Beginn der Saison. Und damit natürlich ein wichtiger 2-1-Sieg in dieser Serie. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, ja, müssen wir mal gucken, was da kommt. Die Royals spielen nach der All-Star-Break relativ vermeintlich einfache Spiele gegen die White Sox. Und die Red Sox hingegen müssen zu den Dodgers. Das werden natürlich schwere Spiele. Aber da ist auf jeden Fall alles drin im Wildcard-Ranking.
Das einmal zum vergangenen Wochenende. Und damit können wir mal rübergehen zum Tabellenstand unseres Tippspiels. Und heute bin ich diejenige,
der... Heute willst du es unbedingt sagen.
Anmoderiere.
Heute willst du die Tabelle haben, ne?
Ja, ich moderiere es aber nur an und ich gebe den Baseball, werfe ich mal einmal zu Kevin direkt rüber. Kevin, wie sieht's aus?
Wie gütig. Ich glaube, ich habe ihn nicht gefangen.
Wie beim Tippspiel auch daneben gelegen, wie so häufig.
Oh, schöne Brücke. Ja, dann wollen wir direkt mal reingehen. Unser Tippspiel geht auch ins All-Star-Break und vor dem All-Star-Break haben wir folgenden Stand. Ich bin momentan leider auf dem letzten Platz mit 31 Punkten. Den zweiten Platz teilen sich jetzt die Community und Lukas mit 32 Punkten. Und du hast es geschafft, den kompletten Turnaround, Niklas, und führst das Tippspiel an mit 33 Punkten.
Schlussspurt eingelegt. Ich habe es die ganze Zeit angekündigt. Zum Ende wird erstmal abgerechnet. Und All-Star-Break ist ja für uns das erste Ende von unserem Tippspiel. Und was haben wir beim Tippspiel gesagt? Derjenige, der auf den letzten Platz liegt, ausgenommen die Community, darf eine schöne Aufgabe erfüllen. Und Kevin, mir ist gerade so im Laufe unserer Podcast-Aufnahme eine schöne Aufgabe. Ich habe ja schon ein bisschen hier rumgesungen, mein Walk-Up-Song mit 40 Jahre Die Flippers. Du warst bei Taylor Swift gerade unterwegs. Wir beide kennen den Song 22 doch gar nicht. Kevin, 5 bis 10 Sekunden war so eine kleine Kostprobe, 22.
Taylor ja, so Swift sicher bin ich jetzt aus dem Stand nicht. Ne? Also das können wir uns noch als Teaser aufbewahren für vielleicht eine andere Folge. Aber da müssen wir nochmal in die Verhandlungen gehen.
Okay, dann aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so ist es richtig rum. Spätestens nächste Woche werden wir Kevin, vor allem wenn du dann bei Taylor Swift auf dem Konzert warst, dann wirst du hier wahrscheinlich freiwillig die ganze Zeit singen. Also nächste Woche...
Wer weiß das schon, ne? Das kann alles sein.
Nächste Woche wird eine Taylor Swift Sonderfolge. Ich sehe es schon kommen. Und bevor wir nächste Woche dann sehr, sehr viel über Taylor Swift unterhalten, wollen wir mal kurz gucken bei kurz und knapp, was so in der Woche in Baseball passiert ist. Und wir wollen gar nicht erst direkt zu MLB rübergehen, sondern beim deutschen Baseball bleiben. Denn anders als die Fußballnationalmannschaft hat die U12-Nationalmannschaft die EM im eigenen Land gewonnen. Und kurz danach ist die U18 auch zu Hause im eigenen Land ins EM-Finale eingezogen. Allerdings dann dort nach einem harten Kampf den favorisierten Italienern damit 3-1 unterlegen gewesen. Aber dennoch zwei ganz tolle Erfolge für den deutschen Baseball. Und das ist natürlich guter Nachwuchs, der dort heranwächst. Und vielleicht werden wir den einen oder anderen ja irgendwann auch mal beim MLB-Draft sehen. Denn ein Australier ist jetzt First Overall Pick geworden. Travis Bazana wurde als erster Pick im MLB-Draft 2024 von den Cleveland Guardians ausgewählt. Der Second Baseman spielte 2023 bei der Oregon State University. Und das Besondere, er stammt aus Sydney und ist über Cricket zum Baseball gekommen. Als er noch in der Australian Baseball League gespielt hatte, boten sogar die Detroit Tigers den damals 16-Jährigen bereits einen Vertrag an. Er hat sich dann allerdings für dieses fürs College entschieden und ist jetzt als First Overall vom Board gegangen, hat ein Betting Average von über 400, 407 in 2024 in der Division One. Und ja, seine Fähigkeit, entscheidende Spielzüge zu machen, lassen ihn letztens als talentiertesten Spieler des Drafts deklarieren und 2024 auch in 60 Spielen insgesamt 28 Home Runs. An Nummer 2 haben die Cincinnati Reds den bestverfügbarsten Pitcher geholt mit Chase Burns von der Wake Forest University. Der kommt mit seinem Fastball an die 100 Meilen. Charlie Condon ist von den Rockies unter Vertrag genommen worden oder man hat sich die Rechte gesichert. Ist ein offensiv starker Spieler und das könnte natürlich im Coors Field mit der dort dünnen Luft wirklich für eine Menge Highlights sorgen. 2024 hatte Condon mit 37 Home Runs und einem Betting Average von 433 abgeschlossen in der Division One. Ja, Moment für MLB Flashbacks auf MLB TV. Kevin hat es schon gesagt, Otani hat seinen 200. Home Run in der MLB erzielt und das Ganze bei der 9-11 Niederlage nach Extra Innings, wo die Dodgers sich ja zweimal mit einem Walk-Off haben den Sieg vom Brot nehmen lassen. So sagt man es nicht, aber ihr wisst alle, was ich meine, haben sich auf jeden Fall den Sieg nochmal schnell wegnehmen lassen. Und die Dodgers haben echt Probleme jetzt aktuell im Pitching, denn Bobby Miller wurde in die AAA geschickt und 2 Tage später gab die Franchise bekannt, dass Dustin May für den Rest der Saison ausfallen wird. Und das Ganze wurde jetzt noch getoppt davon, dass Yoshinobu Yamamoto auf die 60-Day-IL gesetzt worden ist.
Ja, und Niklas, du hast es vorhin angesprochen, viele Highlights für MLB-TV liefert auch Rhys Hines von den Cincinnati Reds, denn beim 10-6 Sieg am Samstag gegen die Marlins erzielte er sein erstes Multi-Home-Run-Spiel und das ist besonders, denn das war erst sein 6. MLB-Spiel überhaupt. In 6 Karrierespielen hat er insgesamt 9 Extra-Base-Hits erzielt, das sind 2 mehr als jeder andere Spieler in der MLB in diesem Zeitraum. Hines ist der erste Spieler seit Trevor Story 2016 mit den Rockies mit 5 Home Runs in den ersten 6 Spielen. Und ein Kandidat für die Highlights ist auch Aaron Judge. Seine 34 Home Runs vor der All-Star Break sind ein Yankees-Rekord. Kuriose Zahlen. Es gibt ein Team, welches die 3 meisten Runs in einem Spiel erzielt hat. Nicht 3 verschiedene Teams mit den meisten Runs in einem Spiel, sondern ein das gleiche Team hat 3-mal die meisten Runs in einem Spiel erzielt. Und ihr denkt jetzt vielleicht an die Yankees, an die Dodgers, Phillies oder you name it, irgendein anderes Team, was aktuell super hot ist. Aber nein, es sind die Oakland Athletics. 10-4 gegen die Marlins, 19-8 gegen die Orioles und jetzt leider am vergangenen Sonntag 18-3 gegen die Phillies. Und erst danach kommen die Orioles mit einem 17-5 Erfolg gegen die Yankees. Das ist super wild, weil die A's ja natürlich jetzt nicht zu den Top-Teams gehören. Und die MLB gab bekannt, welche Jerseys in der ersten Saisonhälfte bisher am meisten verkauft wurden. Und die Frage gehe ich einfach mal direkt an euch, bevor ich es vorne weggebe. Was denkt ihr, wer ist da vorne mit dabei?
Mikro.
Ich würde theoretisch sagen, weil wir über die Person gesprochen haben, Otani.
Über die Person haben wir auch gesprochen, Aaron Judge.
Ja, gar nicht mal so schlecht. Sind das auch die, von denen ihr euch die Trikots geholt hättet?
Otani safe. Also hab ich, ja.
Von beiden jetzt nicht, nein.
Ich würde mir aber auch eins von Mookie Betts, deswegen hoffe ich, dass auch Mookie Betts in der Liste mit drin ist.
Ja, also ihr seid gar nicht mal so schlecht. Mein Guess, bevor ich die Liste gesehen habe, wäre auch in den Top 3 gewesen. Also ich lese einfach mal hier, geh mal von 5 auf 1 hoch. Also Platz 5 der meistverkauften Jerseys bisher in der Saison ist Ronald Acuña Jr. Dann kommt Mookie Betts, also Acuña Jr. übrigens der einzige, den ihr bisher noch nicht genannt habt. Auf Platz 3 ist dann Aaron Judge. Und Platz 2 hätte ich mir tatsächlich selber geholt, wenn die Trikots nicht immer so teuer wären. Genau, Bryce Harper. Und Platz 1 Shohei Ohtani.
Wie soll es auch anders sein?
Mit hat ja auch sein ein bisschen Team Abstand.
Ja. Aber er kann die MLB nicht schultern. Das schafft er nicht.
Erstmal müssen die 700 Millionen wieder reinkommen. Nein, aber ja, spannend auf jeden Fall zu sehen. Aber gut, klar, irgendwie war natürlich Ohtani auch keine große Verwunderung, weil er hatte auch noch sein Team gewechselt. Das heißt, alle Japaner haben wahrscheinlich auch nochmal zugeschlagen. Von daher nicht großartig verwunderlich gewesen, würde ich jetzt mal so sagen. Von daher ist schon viel wieder passiert jetzt in dieser Woche. Wir werden, denke ich, nächste Woche auch nochmal vielleicht ein bisschen den Draft recappen, wenn er auch komplett durch ist. Wir sind jetzt hier, nehmen gerade montags auf. Das heißt, gerade ist die erste und zweite Runde, glaube ich, über die Bühne gebracht worden. Und es sind ja insgesamt 20 Runden. Wir werden jede einzelne Runde analysieren. Nein, Spaß. Das führt ein bisschen zu weit. Nächste Woche ist nämlich Taylor Swift Time. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die Fragen von der Community ein. Ja,
habe ich Taylor Swift tatsächlich in unserem Podcast gebracht?
Habe ich es geschafft. Hätte ich mir vorher auch nicht ausmalen können, ehrlich gesagt, Kevin. Aber schön, dass wir dich dabei haben.
Ja, solche Wendungen nimmt das auf einmal, ne? Man weiß nie, wo die Reise hingeht.
Wo die Reise hingeht, wollen wir hoffen, dass wir irgendwann ein MLB-Game in Deutschland haben. Die Frage kam nämlich von Michael über Instagram. MLB-Game in Deutschland. Lukas, wir haben während London haben wir schon mal drüber gesprochen, philosophiert. Ja. Als wir zurückgekommen sind aus London, haben wir drüber philosophiert. Was denkt ihr dazu?
Also genau, ich glaube, ich habe es auch schon mehrmals, auch hier, glaube ich, in der Runde schon gesagt. Es wäre super cool. Ich glaube, es gibt niemanden in Deutschland, keinen Baseball-Fan, der das nicht super finden würde. Und ich glaube auch aus strategischer Sicht ist es gar nicht mal oder wäre es gar nicht mal so dumm, wenn die MLB sich nochmal auf den deutschen Markt neben London fokussiert. Da du einfach geografisch hier auf dem europäischen Festland sozusagen ganz gut gelegen bist. Ne? Du hast die Holländer mit einer großen Baseball-Community nebenan. Auf der anderen Seite die Tschechien, Italien hat da auch eine große Baseball-Community. Nimmst da einfach ganz viele Orte mit. Und letztendlich ist Deutschland natürlich auch ein Riesenland mit einer riesen Community und generell großen Einwohnerzahl. Die Frage ist da, glaube ich, immer, wo macht man das Ganze? Also an wirklichen Locations ist da, glaube ich, die Auswahl sehr, sehr begrenzt. Kevin, hast du eine Idee, wo es möglich wäre? Oder was denkst du, was würdest du dazu?
Das ist eine sehr gute Frage. So ad hoc fällt es mir. Also rein aus strategischer Sicht oder von der Infrastruktur her fällt mir jetzt kein Spielort so ad hoc ein. Vielleicht Hamburg, könnte ich mir vorstellen.
Im Robinson, Jackie Robinson Ballpark mit 100 Plätzen. Lass es, okay, ja. 200 vielleicht.
Ja, da vielleicht nicht, aber ich weiß es nicht. Ich glaube aber, also ich bin ein bisschen erstaunt, dass die MLB nächstes Jahr keine London Series startet, um das vielleicht nochmal aufzugreifen. Darum kann ich die Pläne, also diese Expansion-Pläne, schlecht einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das sehr undurchsichtig. Das war bei der NFL einfacher. Die haben das, vielleicht sind die Zahlen auch nicht so aus Europa, wer weiß das schon, aber die NFL hat das relativ stringent und für alle ja schon sehr leicht einschätzbar durchgezogen mit den Deutschland-Games.
Also um vielleicht eine offizielle Stimme auch mal mit reinzubekommen, also wir haben sie jetzt nicht als Gast, aber aus dem Interview aus 2023, MLB Chief Operator and Strategy Officer Chris Marniak hatte nach der London Series 2023 gesagt, we want to hit our priority markets, but we may rotate around to Germany in the long run, or if there's a facility in the Netherlands that we could potentially look at. But for the medium term, we are really focused on the UK as our primary vehicle. Also vom Prinzip, man ist nicht abgeneigt. Und ich glaube, der große Vorteil gegenüber den Niederländern ist ja, dass wir einfach die Stadien haben, also die Stadien, die du halt dafür brauchst. Und Kevin, du hast zwar jetzt Hamburg gesagt, also ich glaube, wir brauchen uns nicht die Illusion machen, dass es in irgendeinem Stadion aus der Baseball-Bundesliga stattfindet, weil es einfach viel zu klein dafür ist. Das heißt, wir brauchen ein großes Stadion und vom Prinzip brauchen wir dafür einfach ein Stadion mit einer Laufbahn drumherum, so wie in London, im London Stadium ja auch. Und dann bleiben ja wirklich nur noch zwei Stadien übrig, die dafür relevant sein können. Das wäre einmal Berlin mit dem Olympiastadion und dann letzten Endes das Münchner Olympiastadion. Und von daher, ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen, aber so wie es auch Chris Marniak festgelegt hatte, kurzfristig, mittelfristig wird in der UK bleiben und dann müssen wir gucken, was halt langfristig dann passieren wird. Aber die Chancen sind gar nicht so schlecht.
An die Laufbahn habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht im Stadion, aber würden dann nicht auch noch Stuttgart und Nürnberg in Frage kommen?
Stuttgart ist umgebaut als reines Fußballstadion. Nürnberg würde tatsächlich theoretisch gehen, aber für die Promotion würde ich theoretisch sagen, bleibst du trotzdem in München und in Berlin, weil ja, wenn der MLB-Game Nürnberg, ich glaube, so schimpfen sie sich dann ja auf Englisch, das zündet, glaube ich, nicht ganz so sehr. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also
ich weiß jetzt nicht, ob das der Grund wäre, aber ich bin auch komplett bei dir, also Berlin oder München. Ich sehe da wahrscheinlich eher noch Berlin, weil es eine eindrucksvollere Kulisse wahrscheinlich ist vom Stadion her. Und könnte mir das auch sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. Also die haben ja diese Öffnung da. Ich weiß nicht, wie es offiziell heißt, aber hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Ja. Das Marathontor natürlich, wer kennt's nicht. Aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also entweder wäre das dann vielleicht so hinten im Outfield oder, ja, nee, wahrscheinlich wäre das hinten im Outfield, hinter Homeplate. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Aber, ja, die Träumerei geht bei mir schon los. Ihr merkt das vielleicht. Also schön wär's.
Träumerei geht bestimmt auch mit der nächsten Frage weiter. Kevin, was ist hier unsere nächste Frage?
Ganz genau. Lukas, also nicht unser Podcast Lukas, sondern ein anderer Lukas, hat uns gefragt, wer gewinnt die World Series? Ach, bitte, Niklas.
Schwierige Frage, auch wenn wir jetzt schon die Hälfte der Saison rum ist. Und Kevin, können wir sagen, nächsten Monat wissen wir mehr, um wieder darauf zurückzukommen. Spaß beiseite, also wenn wir mal kurz gucken, Phillies haben derzeit den besten Rekord vor den Yankees, Orioles und Guardians mit jeweils 58 Wins. Also gerade die Phillies gehen in der National League natürlich echt gut davon. Die Buchmacher haben aber weiterhin die Dodgers vorne und ich habe es vor der Saison gesagt, deswegen ich verändere meinen Tipp nicht. Dodgers werden die World Series holen.
Ah. Also, ich hätte ja bis gestern, was haben wir heute Montag? Ja, bis gestern hätte ich gesagt, da muss echt krass viel passieren, dass die Phillies das Ding nicht holen. Jetzt hat man ja ein bisschen peinlich gegen die A's verloren. Ich meine, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, die Phillies haben nicht genauso gut Chancen weiterhin auf die World Series, aber das ist natürlich so ein kleiner Dämpfer. Aber nee, ganz im Ernst, also ich glaube, so wie man jetzt zum Beispiel vor kurzem die Dodgers gesweept hat, wenn das so weitergeht, dann sehe ich da gar keine Chance, wie die Phillies sich das noch vom Brot nehmen lassen.
Kevin. Noch vom Brot nehmen lassen. Wir sind mitten in der Saison. Herrlich,
herrlich. Ja, ich meine, irgendwann ist es ja die Postseason, ne?
Ja, alles klar. Dann sind wir auch wieder schlauer. So, jetzt haben wir es. Ich würde mich kurz und knapp halten, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Glaube ich. Ich sag die Yankees.
Oh. Dass sie aus ihrem Slump wieder zurückkommen. Nächste Frage, Lukas.
Ja, sehr gerne. Birdman hat auf Discord gefragt, All-Star-Spielereien angucken oder okay, sich über 5 Tage richtigen Baseball zu ärgern? Ohne richtigen Baseball, soll es wahrscheinlich heißen, genau. Ja, was sagt ihr?
Einfach in den 5 Tagen zu Taylor Swift gehen.
Oh!
Spaß beiseite. So, jetzt lassen wir Taylor auch mal aus der Folge raus. Sonst ist ja kein Swift-Podcast. Ich bin persönlich nicht so ein Fan von All-Star-Games. Ich finde es in der MLB noch am besten, muss ich sagen. Ja. Oder dieses All-Star-Weekend oder die All-Star-Week. Grundsätzlich brauche ich das aber nicht.
Ich bin vollkommen bei dir, also du hast es richtig gesagt, MLB All-Star Game ist eigentlich von den Big Leagues das interessanteste All-Star Game, aber ich finde, und das ist vielleicht gleich auch eine kleine Frage auch an euch, die MLB hatte früher, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, hatte die tatsächlich mal so All-Star-Spiele gegen Japan auch gehabt, da hat eine All-Star-Mannschaft der MLB gegen eine All-Star-Mannschaft der japanischen Nippon-Liga gespielt, später hat man dann gegen die Nationalmannschaft Japans gespielt, das war auch so, ich glaube, sogar 3-Game- oder 5-Game-Series und hat da sich mit den Besten duelliert. Das fände ich tatsächlich eigentlich wohl mal ganz geil. Und dann immer so abwechselnd, ein Jahr hier oder nicht hier, in Amerika, ein Jahr in Amerika und das nächste Jahr dann in Japan. So das ein bisschen. Ich glaube, das wäre nochmal geileres Duell. Das kannst du geil vermarkten. USA gegen Japan. klingt jetzt doof, aber kann man natürlich ganz geil vermarkten, ne? Finde ich jetzt geil.
Schon geil. Also ich wusste nicht, dass es so gemacht wurde oder dass es das mal gab, aber jetzt, wo du davon erzählst, ja, ein geiles Konzept. Vor allen Dingen, das ist wieder so diese Internationalisierung, ne, die wir sowieso ja auch häufiger ansprechen. Ja, finde ich cool. Also würde mich freuen, wenn das wieder zurückkommen würde. Ganz kurz, also ich finde die All-Star Break eigentlich auch in dem oder aus dem Grund ganz geil, weil es halt tatsächlich auch so ein bisschen eine Break ist, ne? Es schneidet die Saison so ein bisschen, die ja eh schon super lang und super viele Spiele hat. Und ja, man sieht ja auch bei vielen Teams, dass nach der Break vielleicht nochmal so ein Turnaround in die eine oder andere Richtung kommt. Und daher, ich finde es ganz cool eigentlich.
Bleiben wir sonst fragetechnisch mal beim All-Star-Game. Was halten wir von dem Fan-Voting beim All-Star-Game? Das heißt ja All-Star und nicht All-Popular-Game. Und was halten wir von der Regel, fünfmal pro Tag zu wählen, möchte Sean von uns wissen.
Also ich persönlich fand es irgendwo ganz cool, selber da auch eine Stimme zu haben. Habe auch häufiger mal gewotet. Aber ich verstehe auch voll und ganz zu 100% den Punkt, hey, das ist ein All-Star-Game. Und ich habe jetzt auch einige Spieler gesehen, wo ich mir dachte, okay, da hätte man vielleicht jemand anderes wählen können, wenn man wirklich nur nach Statistik gegangen wäre oder nach Performance in der Saison. Was ich tatsächlich auch super weird fand, war dieses fünfmal am Tag wählen. Also da verstehe ich auch nicht ganz, warum das soll.
Stimme ich zu. Finde ich auch, also Quatsch, fünfmal abwählen zu oder abstimmen zu können. Ansonsten sehe ich es eigentlich so, der Zuschauer oder wir schalten ein, von daher sollten wir irgendwie auch vielleicht ein Mitspracherecht haben, auch wenn es vielleicht nicht immer die besten Spieler, sondern vielleicht auch der größte Name ist. Aber dieses fünfmal, das könnte man tatsächlich reduzieren auf, komm, lass es einmal abstimmen und fertig.
Ja, bin ich auch komplett dabei. Und generell so Votings sind ja immer kontrovers, ne? Wir haben ja das All-Star-Voting hier gemacht. Ja. Und wir hatten ja auch durchaus unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Meinungen. Ja, was ich da auch nur ein bisschen komisch fand beim All-Star-Game, dass jetzt Spieler, die verletzt sind, trotzdem irgendwie nominiert werden und dann so, das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. So ja. Mookie Betts, ja, der hat zwar die meisten Stimmen bekommen, ja, ist aber trotzdem verletzt, ist jetzt trotzdem All-Star. Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung.
Absolut. Nächste Frage, und da werden wir es vielleicht mal ein bisschen anders machen. Die Frage ist nämlich von Stefan, was sind unsere liebsten und unbeliebtesten Ballparks? Und jetzt gehen wir mal so reihum. Wir starten sonst von Kevin, dann Lukas und dann ich. Kevin, du sagst einen Ballpark und Lukas darf nicht den gleichen nehmen. So haben wir unsere Top 3.
Da hast du mich jetzt. Also der liebste Ballpark... Liebste ist jetzt auch ein Begriff, ne? Da kann man viel raus machen. Den ich mir am liebsten im Fernsehen angucke, ist tatsächlich der in Pittsburgh, muss ich sagen, weil ich die Skyline einfach geil finde. Unbeliebt habe ich jetzt gar kein, müsste ich nochmal überlegen, habe ich jetzt gar kein explizit. Ich finde nur, also Baseball soll draußen gespielt werden und nicht im Dome. Darum mag ich diese Domes nicht. Ist mir egal, wo die stehen, ich mag kein Baseball im
Dome. Warst du nicht Schalke-Fan, Kevin?
Auf gar keinen Fall.
Achso, ich dachte, das hatte ich irgendwie so abgesprochen.
Ja, gut. Auf gar keinen Fall.
Dann nehme ich das zurück.
Ich gehe da nur wegen Taylor Swift hin.
Lukas, Favorite und Unpopular Ballpark.
Ja, Favorite natürlich der Jackie Robinson Ballpark in Hamburg.
MLB-wise.
Achso, das hast du nicht dazu gesagt, ja gut. Dann nehme ich den, ach, wie heißt der denn jetzt? Ich glaube, das ist der Oracle Park in San Francisco.
Ja.
Heißt ja so?
Ja, ist auch schon, ja, auch geil.
Finde ich, ist einfach ein geiler Ballpark und auch, also so sehr ich die Giants als Team hasse, spielen in einem geilen Stadion. Unbeliebteste, kann ich nicht sagen, also, boah, kommt mir jetzt ehrlich gesagt so keiner in den Kopf.
Dann schließe ich das Ganze ab und würde beim beliebtesten, ich darf eure nicht mehr nennen, weil die wären auch in meiner Liste mit drin, aber dann einfach aufgrund der Historie Fenway Park, muss einfach mit rein. Einfach immer geil, Fenway Park mit dem Green Monster. Und unbeliebtester hätte ich jetzt tatsächlich mehrere. Einmal vielleicht bei Kevin aufzugreifen. Von den Rays finde ich tatsächlich nicht geil. Den Ballpark mit ihrem, ich weiß gar nicht, wie der Dome auf jeden Fall da heißt, aber finde ich echt nicht geil. Den von den Toronto Blue Jays, die können ja das Dach zumachen, finde ich tatsächlich wohl sehr geil, das muss ich sagen. Welchen ich aber auch nicht mag, ist den von den Detroit Tigers. Den finde ich so ein bisschen wie die Franchise, so ein bisschen langweilig.
Ja, mir fällt doch noch jetzt auf die Schnelle einer ein. Ich glaube, das sind die Rockies, die so einen richtig weirden Ballpark haben. Richtig? Habe ich das richtig im Kopf? So mit komischen Dimensionen und komischen Ecken und so. Ich glaube, das sind die Colorado Rockies.
Ich finde den von den Rockies eigentlich, ja, also jetzt nichts Besonderes, aber so an sich so clean, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich hätte ihn jetzt nicht auf einer schlechten Liste gepackt, so in einer neutralen Liste. Janina möchte von uns wissen, wie die perfekte Baseballreise aussieht. Was muss man gesehen haben? Kevin.
Sehr schön. Da kriegt sie jetzt wahrscheinlich drei verschiedene Antworten, ne?
Vermutlich.
Was muss man gesehen haben? Ja, wenn wir jetzt unsere Antworten auf die Frage von Stefan nochmal herholen wollen. Gute Frage. Also ich finde Baseball in Kalifornien toll. Darum haben wir ihn da auch zum ersten Mal erlebt. Und ich finde, da kann man super geil Baseball gucken, sei es in San Francisco, in LA oder in San Diego. Und ich finde, das sollte man erlebt haben. Generell finde ich Baseball da einfach, ja, weiß ich nicht, hat nochmal so einen anderen Vibe, finde ich.
Absolut. Lukas, wie muss deine Baseballreise aussehen?
Ich habe mir da tatsächlich schon mal ein paar Gedanken zu gemacht.
Mit der U-Bahn zum Jackie Robinson Park.
Genau, mit der U-Bahn. Genau.
Die
U2 ist das übrigens. Nee, dreimal die Woche mindestens. Tatsächlich schon Gedanken zu gemacht, da ja nächstes Jahr London ausfällt und ich mir so gedacht habe, was machst du dann? Also ganz gut reisen kannst du, glaube ich, oder am besten reisen wahrscheinlich und vieles eben auf der Reise sehen kannst du an der Ostküste. Hatte mal so nachgedacht über New York, da würde ich auf jeden Fall die Mets besuchen und eher weniger die Yankees. Von New York kann man sehr gut nach Philadelphia, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann hatte ich noch auf der Liste Washington, könnte man, wenn man möchte, auch noch mitnehmen und dann würde ich runterfahren nach Miami, noch ein paar Sonnenstrahlen.
Du hast Baltimore vergessen.
Die wären raus bei mir. Muss man
geilerer Ballpark auf jeden Fall.
Und dann genau in Miami würde ich auch einfach noch wegen der Location mitnehmen. Aber du hast recht, Kevin, also Kalifornien ist auch einfach ein geiler Staat. Hat auch geile Teams, geile Ballparks und aber da hast du, glaube ich, weitere Strecken, die du zurücklegen würdest.
Ja. Ganz kurz noch als Ergänzung, du hast gesagt, du würdest die Mets besuchen. Ich war ja letztes Jahr im City Field und ich kann es auch nur jedem empfehlen. Super da. Ehrlich. Ich habe gestern noch gesehen, dass man, hätte ich das mal letztes Jahr gewusst, dass man Eis in so kleinen Mets-Helmen bekommt. Wusstet ihr das?
Kriegst du doch fast in allen Ballparks.
Ja. Ich habe es nicht gesehen, aber ich finde das super geil. Ich hätte mir, weiß nicht.
Und so ein kleiner Mini-Becher kostet dann $20, oder?
Ja gut, ja. Also mit solchen Erwartungen musst du an die Preise da rangehen, weil da wird nichts verschenkt, was so Gastro angeht.
Das wäre auch meine Baseball-Reise. Also das Bild zu malen, Lukas, du hast gesagt, den Oracle Park bei den Giants, stellt euch vor, ihr seid dort, guckt auf den Ozean drauf, guckt auf die Brücken drauf, guckt das Spiel, leichter Sonnenuntergang, ihr habt ein kühles Getränk in der Hand und dann diesen kleinen Mini-Helm mit einem Eis da drin, vorher vielleicht noch einen Hotdog genommen und so 6., 7. Inning kurz vor Spielende. Wenn die Dodgers natürlich gut führen, dass ihr dann diesen Eisbecher da habt, ich glaube, das ist eine geile Reise. Vorher früh da gewesen sein, um die ganze Stimmung aufzusaugen, die Ballpark-Atmosphäre aufzusaugen. Ich glaube, dann ist das ein geiler Trip, den man dort machen kann.
Ganz kurz noch, wenn ich noch 2 Sekunden habe für ein Mini-Take. Ich fände auch tatsächlich einen Ballpark und ein MLB-Team auf Hawaii ganz geil, wenn wir gerade so von Reisen sprechen. Aber das nur so am Rande.
Logistisch schwierig.
Ja. Das stimmt.
Was ist es von LA? Ich glaube, nochmal 4 Stunden von LA weg.
Ich glaube, sogar noch weiter.
Also hast du von der Ostküste ja schon fast 10 Stunden nochmal weg.
Ich bin mal von Chicago nach Hawaii geflogen. Ich glaube, das waren mindestens 9. Ich habe es nicht mehr so ganz drauf, aber ich glaube, er hat sogar 12.
Schwierig, also. Schwierig war es auch für uns. In der ersten Saisonhälfte unsere Ehrung durchzuführen. Die Bases Loaded Halbjahres Awards. Es ist Halbjahreszeugnis, wenn man so möchte. Und wir haben uns da mal ein paar Rubriken ausgesucht, einmal angelehnt an denen, die es auch offiziell von der MLB gibt, und aber auch mal so ein paar eigene ausgedacht. Und ja, wollen wir sonst einfach mal American League starten? Wen haben wir dort als MVP? Oder wer hat wen genommen als MVP? Lukas, wen nimmst du als MVP?
Leider, ich hab's, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, ist nicht mein Favorite-Spieler. Ich kann gar nicht sagen, warum. Einfach nicht so sympathisch vom Auftreten. Keine Ahnung. Aber ich muss es nennen, da führt kein Weg an Aaron Judge vorbei. Hat einfach die krassesten Statistiken aktuell. Die meisten Homeruns mit 32, 82 RBI, Batting Average, sogar, glaube ich, ganz gut über 300 und OPS von über 1000. Also, ja, da kann man niemanden anders nennen. Oder habt ihr jemanden anderen?
Gehe ich mit. Also, wenn Kevin nichts dagegen hat, dann können wir Bases Loaded Halbjahres Award MVP American League Aaron Judge überreichen.
Einstimmig.
Top. Ich hoffe, es geht nicht so weiter, sonst wäre es ein bisschen langweilig. Ne? Wen haben wir denn MVP National League?
Ich glaube, da könnte es auch wieder, obwohl, nee, Lukas ist dabei. Ich hätte gesagt, da geht's fast auch einstimmig aus. Ich habe als MVP für die National League bis zum All-Star-Break und wahrscheinlich auch darüber hinaus Shohei Ohtani.
No doubter.
Wir reden auch genug über den. Was soll ich jetzt noch sagen?
Also, warum? Gibt es da eine Begründung oder einfach, weil ihr über ihn redet? Oder jeder über ihn redet?
Also, soll ich die Stats durchgehen?
Naja, mich würde zumindest die Begründung interessieren, weil ich kann schon mal vorwegnehmen, ich habe nicht Ohtani genommen. Daher.
Also.
Oder habt ihr keine?
Meine Begründung ist, um das kurz auf den Punkt zu bringen, weil er für mich der beste Hitter, der beste Offensivspieler in der MLB ist. Er bei den Dodgers spielt, man sieht seinen Impact bei den Dodgers. Er kommt zu einem absoluten Star-Team, zu den Dodgers, und ist von diesen ganzen Stars, die da rumlaufen, ist er noch der Star. Und er rechtfertigt das mit der Leistung. Und es wird, glaube ich, wenn er in dieser Entwicklung so bleibt, und jetzt nehme ich gerade Niklas Rolle, glaube ich, so ein bisschen ein, weil ich die
Dodgers das geht runter wie Öl gerade.
Aber wenn er so bleibt und das Pitching jetzt nächstes Jahr noch hinzukommt, wonach es ja jetzt gerade aussieht, dann gibt's, also weiß ich nicht, dann gibt's für mich da keine zwei Meinungen.
Niklas, hast du noch was zu ergänzen oder kann ich loslegen?
Also Ohtani hat den größten Impact, egal bei welchem Team. Und er, wie es Kevin eigentlich auch schon gesagt hat, es ist ein Star-Team und trotzdem überragt ein Ohtani dann nochmal drüber hinaus. Und er hat alle Stats, ist er mit da vorne mit dabei oder ist führender. Von daher Ohtani, auch wenn er dieses Jahr nur die Rolle als Hitter hat, ist er trotzdem der MVP. Und das ist da kann auch kein Zweifel dran bestehen.
Okay.
Amen.
Also ich gebe euch mit einer Sache recht, Ohtani ist einfach Gold, er hat einfach so eine Cristiano Ronaldo, LeBron James, was auch immer, you name it, Aura. Aber ich habe Bryce Harper gewählt, da schon mal vorweg.
Harper auch noch?
Bryce Harper natürlich, der Gold aller Goats. Und zwar ist er bei mir über Shohei Ohtani und ich wusste natürlich, dass ihr Shohei Ohtani nehmt. Aber Bryce Harper hat weniger Spiele. Shohei Ohtani hat 94, Bryce Harper 81, weil er jetzt zuletzt verletzt war. Und Ohtani dementsprechend 370 Plate Appearances und Bryce Harper 302 Plate Appearances. Haben aber dennoch vergleichbare Stats. Also Ohtani mit 28, Harper mit 21 Home Runs, beide über 300er Batting Average, 65 RBIs von Ohtani zu 61 RBIs von Bryce Harper. Und Bryce Harper spielt ja nicht nur in der Offense, sondern ist auch dann in den anderen Halbinnings auch immer noch in der Defense unterwegs. Das heißt, er kann seinen Fokus einfach nicht wie Ohtani 100% auf den Schlag setzen. Dementsprechend macht das Spiel einfach auch nochmal irgendwie ein bisschen schwieriger. Und ich finde, wenn man sich die Clutch-Situations anschaut, dann ist Bryce Harper deutlich öfters genau dann da, wenn er gebraucht wird. Und ja, dementsprechend würde ich sogar mitgehen, dass Bryce Harper deutlich mehr Impact einfach diese Saison hatte als Otani. Und zu dem Punkt, den ich glaube Kevin gerade hatte, er spielt ja nächste Saison wieder oder ist ja wieder nächste Saison Pitcher. Du kannst ja kein MVP von dieser Saison wählen mit der Erwartung, was er nächste Saison macht. Das lasse ich nicht gelten.
Das hast du falsch verstanden. Ich hab gesagt, wo soll die Entwicklung noch hingehen?
Ach so, ja, okay. Also
für mich, ja. Dieses Pitchen kommt ja noch, das ist ja quasi die Kirsche noch oben drauf zu der Leistung, die er jetzt hat. Weil, also gibt es vor Otani jemanden, der sowas am Schläger leistet und der dann noch anfängt zu pitchen?
Nicht auf dem Leistungsniveau und vielleicht auch nochmal für Otani ein bisschen auch die Lanze zu brechen. Otani kommt ja auch nochmal hinzu, Stolen Bases, 23-4 gegenüber Bryce Harper. Also deutlich besser tatsächlich. Und vielleicht auch eine kleine Frage an euch. Ich für mich persönlich fände es schwieriger, nur also als Designated Hitter eingesetzt zu werden, statt beides, weil du bist halt echt, du kommst im ersten Inning rein, du bist im dritten Inning vielleicht ungefähr wieder dran, im sechsten und im neunten. Das heißt, du hast halt nur viermal, wo du dich richtig fokussieren musst. Du musst die ganze Zeit beim Game drinne bleiben. Und vom Prinzip ist Harper halt die ganze Zeit game ready, weil er halt dann natürlich dann noch auf dem Feld ist währenddessen. Also
Nein. Also da kann ich aus Spielersicht sagen, aus eigener Spielersicht, dass das nicht der Fall ist.
Zusätzlich kommt aber auch generell, Otani hat die deutlich besseren Stats. Auch wenn er mehr Spiele natürlich insgesamt hat, hat er trotzdem die deutlich besseren Stats. Also ich habe es tatsächlich mal rausgesucht. Hits 117-91, Home Runs 29-21 hatte ich jetzt bei mir, RBIs 69-61, Stolen Bases 23-4, Batting Average 316-301. Also es ist schon bei Otani halt alles bedeutend besser, aber es ist deutlich besser und auch wenn wir es jetzt theoretisch von Harper hochrechnen wollen würden, kommt er halt trotzdem nicht auf die Zahlen, höchstens vielleicht bei den RBIs, aber auch, dass er jetzt in 13 Spielen müsste ja wirklich dann Harper 8 Home Runs schlagen, kann, muss aber nicht. Und wie gesagt, einfach, dass Otani nochmal bei diesem Team nochmal wieder heraussticht. Ich glaube, deswegen bist du auch überstimmt worden, Lukas?
Da gehe ich 2-1. Nee, ich bin mir ganz sicher, dass André genauso wie ich argumentiert hätte.
Moin Leute, einmal kurz André aus dem Studio. Ich bin gerade dabei, den Podcast zu schneiden und ich wollte hier nur kurz einhaken und sagen, dass ich Lukas nicht zugestimmt hätte. Mein absoluter MVP-Kandidat dieses Jahr ist und bleibt einfach Javi Baez, weil wer so schwingt und trotzdem in der MLB spielen darf, der hat es einfach geschafft. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit der restlichen Folge und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bleibt dran, ciao, ciao.
Und ich habe mein Totschlagargument sowieso noch gar nicht genannt und zwar, wer jubelt wie Leo Messi, sowieso ohnehin MVP. Also von daher Anspielung an London an der Stelle.
Nun gut, Leo Messi hat halt im Fußball oder spielt im Fußball und hat nichts mit Baseball zu tun. Aber wir wollen mal gucken, wen wir denn als Cy Young, also als besten Pitcher der American League küren wollen würden. Kevin?
Also beim Pitchern bei beiden Awards habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil ich das, ja, ich fand das Feld durchaus eng beieinander. Bei der American League habe ich mich für Tanner Houck entschieden von den Boston Red Sox. Im Fall, also ich habe abgewogen zwischen ihm und Tarik Skubal. Und am Ende habe ich mich für Tanner Houck entschieden, weil er noch das Complete Game hatte, nur 5 Home Runs zugelassen hat bei 112 Strikeouts. Fand ich, das ist ein würdiger Cy Young Award Gewinner. Aber genauso gut könnte man da meines Erachtens auch Tarik Skubal sagen. Also da bin ich komplett offen.
Skubal ist es bei mir geworden. Hat die zweitmeisten Strikeouts nach Crochet von den White Sox. Hat einen Whip von unter 1. Also Skubal auf die 1.
Da gehe ich mit. Also da hat Skubal für mich auch noch ein bisschen bessere Stats, bessere Performance geliefert.
Da waren wir uns doch weitestgehend einig. Kevin würde uns, glaube ich, zustimmen, wenn wir den Award an Skubal geben würden. Würdest du mit auf dem Foto mit dabei sein?
Ja, klar.
Sehr schön. Dann gucken wir, ob wir auch uns einig bleiben beim Cy Young National League Champion. Wem würden wir da den Award überreichen wollen?
Ich lege einfach mal los. Ich habe mich für Zach Wheeler entschieden, aber in der National League finde ich es echt super eng. Also da sind viele auf Top-Niveau gerade. Viele Phillies natürlich. Wie soll es anders sein? Aber ja, also Suarez von den Phillies hätte man auch noch safe mit reinnehmen können. Hat jetzt zuletzt ein bisschen geschwächelt. Chris Sale auch Top-Stats, Top-Performance. Also ja, was habt ihr da?
Ich würde mal sonst starten, wenn das in Ordnung ist für dich, Kevin.
Ja, mach ruhig.
Ich habe mich gegen einen Phillies-Spieler entschieden, aber du hast vollkommen recht, Lukas, es sind viele Phillies-Spieler im Rennen mit dabei. Chris Sale von den Braves habe ich gewählt über Suarez und über Wheeler, weil Sale hat mehr Strikeouts erzielt in weniger Innings, hat weniger Homeruns abgegeben als die beiden. Aber insgesamt, wie gesagt, ich gebe dir vollkommen recht, es ist ein verdammt enges Rennen, finde ich, in der National League. Und das wird noch spannend zu sehen sein, wie sich das im Laufe der Saison noch weiterentwickeln wird.
Ja, da war ich noch unentschlossener als bei der American League, muss ich sagen, weil es wirklich sehr eng beieinander ist, das gesamte Feld. Und ich finde, man kann da also Cases aufmachen für 5 Pitcher vielleicht, 4, 5 Pitcher, die es allesamt verdient hätten. Und ich kann mich jetzt zum All-Star-Game gar nicht festlegen. Also für mich sind da in the mix Suarez, Wheeler, Sanchez, Sale. Vielleicht rückt von hinten noch einer ran mit ein paar guten Starts. Also ich kann da gar nicht einen herausstellen, finde ich, weil sich alles so ungefähr die Waage hält.
Dann sehen wir weiter und gucken am Ende des Jahres, wer den größten Pokal dann von uns überreicht bekommt. Jetzt schauen wir mal Rookie of the Year in der American League. Das kann sowohl entweder Spieler oder auch ein Pitcher sein. Wen nimmt ihr dort?
Ja, ich habe einfach mal beides vergeben. Also einmal für den besten Pitcher und einmal für den besten Spieler. Ich fange mal mit dem Pitcher an, weil wir gerade beim Pitching waren. Den besten Rookie-Pitcher in der American League habe ich an Luis Gil, wie auch immer, von den New York Yankees vergeben, der ein super starkes Outing im Mai hatte, super starke Games hatte und insgesamt ein ERA von 3,17, 102 Innings pitched, 118 Strikeouts, nur 9 Homeruns zugelassen. Eine wirklich super Saison für einen Rookie-Pitcher. Ich hatte ihn auch noch vor unserem, ich glaube, das Matchspiel war kurz vor unserer Aufnahme zum All-Star-Voting, weil sonst hätte er auch meine All-Star-Stimme bekommen. Aber seit dem Spiel gegen die Mets spielte er eher wackelig und sehr durchwachsen und hat da so seinen ersten Rookie-Slump. Und da muss er sich so ein bisschen durchkämpfen jetzt. Aber für mich der beste Rookie-Pitcher und in der American League.
Ja, da würde ich direkt einsteigen, weil wilder Name, aber ja, den hätte ich trotzdem auch auf dem Zettel gehabt und ich muss sagen, ich wollte eigentlich noch mehr Research zu dieser Kategorie betreiben, habe es aber nicht mehr zeitlich geschafft. Aber Whit Langford von den Rangers ist doch auch noch ein Rookie, glaube ich, oder? Und genau, den hatte ich einfach so im Kopf, dass er eine coole Saison spielt bisher und dementsprechend wäre er mein Feldspieler in der Kategorie.
Ich habe mich tatsächlich komplett nur auf einen Feldspieler festgelegt, weil ich finde, bei den Pitchern hat Luis Gil zum Schluss so ein bisschen vielleicht den Award verloren gebracht. Shota Imanaga zählt ja auch. Ach, wir sind American League, sorry, ich war jetzt schon einen Schritt weiter. Ich habe mich, wie gesagt, auf einen Feldspieler festgelegt, und zwar Sedan Rafaela von den Boston Red Sox. Hat 11 Home Runs geschlagen, ist damit Zweiter nach Causa von den Orioles. Hat 51 RBIs, das sind insgesamt 17 mehr als Causa. Und hat ein Batting Average von 2,50 im Vergleich zu 2,18 von Causa. Deswegen Rafaela von den Boston Red Sox. Die Red Sox sind, wie gesagt, gerade sehr, sehr heißes Team. Von daher wollte ich ganz gerne einen Boston Red Sox-Spieler mit diesem Award beglücken. Wenn wir jetzt aber mal rübergehen auf die National League und wenn wir dort mal jetzt sonst vielleicht auch tatsächlich wieder Spieler und Pitcher uns auswählen müssten, also zwischen beiden Kategorien einen Spieler festlegen müssten, ich glaube, das dürfte wirklich ein No-Doubter sein, oder?
Ja. Leider ja, weil sonst würde es Paul Skeens nicht geben, würde Jackson Merrill Rookie of the Year National League werden. Bin ich fest davon überzeugt. Wenn, wenn heute die Awards verliehen werden.
Stimme ich dir tatsächlich absolut zu, aber Paul Skeens übertrumpft gerade alles, was irgendwie MLB-weit unterwegs ist.
Leider ja.
Ich meine, ich glaube, also er wird, glaube ich, auch ein bisschen vom Hype getragen. Also der Hype spielt auf jeden Fall mit in der in die ganze Sache bei Paul Skeens, aber nichtsdestotrotz ein geiler Spieler und da werden wir noch sehr viel Spaß haben mit ihm.
Ist er ein Jahrhunderttalent? Für mich klares Ja.
Ja, also, für mich stand jetzt auch, also ich sehe die Vergleiche immer nur, je nachdem, was er gerade in dem Spiel abgerissen hat, sieht man, wer hat das vor ihm gemacht? Das sind dann vielleicht 2 bis 4 Leute und das sind dann so Namen wie Justin Verlander, Max Scherzer und dann weiß man schon, in welche Richtung die Reise geht.
Oder 1853 irgendeiner.
Ja, also das ist absolut, absolut verdient momentan und ich finde, ich habe es jetzt leider nicht gefunden, sonst hätte ich es in die WhatsApp-Gruppe mal gehauen, ist diese Timeline von seiner Karriere. Und die geht nur ein Jahr von seinem letzten Jahr bei LSU bis heute ungefähr. Und was er in diesem einen Jahr baseballtechnisch erreicht hat, das ist unfassbar. Also absolut.
Ich meine, da sprichst du was an. Also LSU ist ja sowieso eine Talentschmiede. Also wenn die schon rausgebracht haben, ich habe jetzt keinen Namen, aber hab da mal mir die Liste angeschaut und da sind so viele krasse Baseballspieler dabei. Also das spricht für ihn. Aber zum anderen finde ich, es kann im Baseball immer ganz schnell gehen. Also lass ihn einmal irgendwie längere Zeit verletzt sein. Wir hoffen es natürlich alle nicht. Aber dann sieht die Geschichte schon wieder vielleicht ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, wir hoffen es natürlich, dass der Junge lange genug gesund bleibt und uns Freude bereitet.
Ja, Freude bereitet uns auch, dass wir eine Frage bekommen haben, die passt jetzt perfekt damit rein. Und zwar ist es eine Frage von Stefan mit unserer größten Überraschung und auch die größte Enttäuschung. Und startet mal und sagt sowohl eure größte Überraschung als auch größte Enttäuschung.
Also meine größte Überraschung ist, damit ich ein bisschen Padres-Content wenigstens unterkriege, positiven Padres-Content.
Du hast doch schon Taylor-Swift-Content heute untergebracht. Jetzt kommst du auch noch mit Padres. Also entscheid dich für eins von beiden.
Kevin, du bist so based. Ich habe eine To-Do-Liste hier, bevor wir in den Podcast starten. ist aber auch berechtigterweise, wird er auch nicht beim Padres spielen. Er ist meine größte Überraschung. Jerickson Profar. Wir haben es im Rahmen des All-Star-Votings, sind wir schon näher auf ihn eingegangen. Das spielt eine absolute Fabelsaison, kam als Free Agent für einen Einjahresvertrag nach San Diego, hat einen super Preis-Leistungs-Verhältnis mit seinem 1-Million-Euro-Vertrag, wo er tatsächlich auch nur 1 Million Euro verdient mit Boni. Das ist ja bei manchen Verträgen, werden die ja hinten raus gebackloadet, sage ich mal. 14 Home Runs, 103 Hits, 870er OPS. Absolute Überraschung.
Ja, also
positive Überraschung.
Mr. Irrelevant hast du da quasi rausgesucht. Da gab es die Story. Aber würde ich auch mitgehen, ist eine Überraschung. Wen ich gepickt habe, wer für mich noch mehr aus dem wirklich gar nichts kam, ist Mason Miller von den A's. Also den hatte, glaube ich, niemand auf dem Zettel. Und der haut auch ein geiles Spiel nach dem anderen raus. Vorher die Bälle da als Closer um die Ohren. Deswegen eher für mich die Überraschung der Saison.
Ich kann euch noch einen Spieler nennen, den hatten noch viel weniger auf dem Schirm und wahrscheinlich die Person selber hatte sich selber nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ronald Blanco, der kam wirklich aus dem gar nichts.
Auch ein guter
Pick. Also, dass der es ja überhaupt in die Rotation geschafft hat, lag ja wirklich nur in den Verletzungen. Der Astros Starting Pitcher und dann direkt im ersten Spiel No-Hitter rausgehauen, im zweiten Spiel fast noch den nächsten hinterher. Und letztes Mal schon gesagt, es war halt nicht ein One-Hit-Wonder, sondern hat wirklich konstant gute Leistung gezeigt. Das zeigt auch sein ERA, ist der 4. Beste in der MLB und sein WHIP ist unter 1. Also Ronald Blanco aus dem Nichts gekommen und super, super stark abgeliefert. Größte Enttäuschung!
Für mich die größte Enttäuschung und ich habe leider den Fehler gemacht, ihn in meine Fantasy-Mannschaft zu picken, anhand der Leistung letzter Saison, Blake Snell. Ich dachte echt, der knüpft an seiner letzten Saison an, ist ja Cy Young Gewinner geworden, letzte Saison mit den Padres und jetzt, glaube ich, bei den Giants und hat, glaube ich, ein ERA von 7, schlag mich tot, irgendwie fast schon 8 oder so. Dementsprechend, ja, ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist.
Ja, also ich habe zweimal rausgeschrieben, das einmal Blake Snell, beziehungsweise die Rotation der Giants, die ja doch ganz andere Erwartungen hatte, als sie schlussendlich abgeliefert hat. Aber jetzt fernab von der sportlichen Leistung auf dem Platz fand ich das Management der Oakland A's einfach katastrophal. Und ich weiß nicht, ob es eine Enttäuschung ist, aber diese ganze Moderation des Umzugsprozesses, dann mit diesem Umzug jetzt nach Sacramento, so da mussten die Fans wirklich echt viel ertragen. Und ich finde, das kann man so als Millionen-Franchise irgendwie galanter und charmanter moderieren. Also da bin ich ehrlich gesagt enttäuscht.
Enttäuscht war ich zumindest von Scott Burris. Und wenn man sich jetzt erstmal fragt, wer ist das, welcher Spieler ist, es ist kein Spieler, es ist ein Agent. Und das knüpft eigentlich an euren Takes auch schon so ein bisschen an. Das ist der Agent, der den Hals nicht vollkriegen wollte in der Offseason, denn er hatte seine ganzen Klienten, wollte Big Deals andrehen, aber es sind dann alles nur Last-Minute-Deals geworden. So natürlich dann auch Blake Snell, gerade schon über ihn gesprochen, Jordan Montgomery, ja, 2023 noch World Series Champion mit den Rangers geworden, mit einem ERA von 2,79, jetzt bei den Diamondbacks mit 6,44 und auch Cody Bellinger, der ja auch noch schnell einen Vertrag bekommen hat, ist, glaube ich, auch noch nicht seine allerbeste Premium-Saison mit nur 9 Home Runs, einem Betting Average von 2,65 und einer OPS von 734. Also von daher, alle Klienten von Scott Burris haben sich da leider ein bisschen den falschen Agenten ausgesucht. Aber wollen wir jetzt mal von den negativen Sachen in die Highlight-Schiene kommen. Und die Kategorie ist von dir gekommen, Kevin. Begründe mal die Kategorie und wie wir sie zu verstehen haben.
Ja, ich habe ja immer wieder gesagt, dass Ellie de la Cruz für mich ein laufendes Highlight-Tape ist. Sieht man auch daran, wie oft der Mann einen Moment der Woche für uns kreiert. Jetzt auch bei dir heute oder in den letzten Wochen. Und erst habe ich überlegt, sollen wir spektakulärster Spieler nennen, aber dann reden wir ohnehin, glaube ich, wahrscheinlich einstimmig über Ellie de la Cruz. Und dann ist mir die grandiose Idee gekommen, dass wir den Ellie de la Cruz Award vergeben, nämlich an den spektakulärsten Spieler.
Ist eine geile Kategorie, gehe ich mit.
Smart wie ich bin, habe ich die Kategorie, glaube ich, nicht ganz gecheckt. Aber vielleicht kommen wir da gleich drauf, wenn ich meinen Pick nenne. Aber schießt ihr gerne mal los.
Alles klar. Dann fange ich auch direkt an, wenn ich die Kategorie oder den Award schon eingeführt habe. Und zwar nenne ich jetzt jemanden, der auch bei mir im MVP-Race eigentlich ganz vorne mit dabei ist. Und ich finde, der kriegt hier im Podcast noch zu wenig Aufmerksamkeit, auch wenn ich an das All-Star-Voting zurückdenke, weil da nämlich wer anders an seiner Stelle genommen wurde. Und zwar rede ich hier von Gunnar Henderson von den Baltimore Orioles. 28 Home Runs, 14 Stolen Bases, ein OPS von 957, spielt eine absolut geile Saison, absolut geiler Spieler, toller offensiver Output und ich finde absolut spektakulär. Hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht von der letzten Saison jetzt in diese. Super. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, weswegen die Orioles den Yankees momentan die Stirn bieten können.
Also Kevin, von mir wird Gunnar Henderson sehr, sehr viel Liebe bekommen, weil er ist ja beim Fantasy-Team mit drin und ist ein Garant für Punkte. Also ich habe mal gerade geguckt, Position Ranking ist auf dem zweiten Platz, Average Punkte 3,4. Mit dem Pick habe ich alles richtig gemacht, aber dennoch habe ich in meinem Award, Ellie de la Cruz Award, habe ich ihn nicht ausgewählt. Er reicht schon, dass ich ihn im Fantasy-Team mit drin habe. Ich habe Bobby Wood Jr. genommen, von dem bin ich auch so ein kleiner Fanboy, schon mehrfach durchgekommen. Warum habe ich Bobby Wood Jr. genommen? Es ist der Ellie de la Cruz Award, das ist der Action Award, so können wir es vielleicht auch nochmal allgemeiner halten. Bobby Wood Jr. hat die zweitmeisten Triples in der MLB mit 9 Stück, hat 16 Home Runs geschlagen, hat einen Batting Average von 3,23, hat 125 Hits, das ist der erste Platz und zusätzlich noch 22 Stolen Bases und jetzt kommt das K.O.-Kriterium. Bobby Wood Jr. ist tatsächlich mit einer der besten Defense-Spieler, wenn nicht sogar der beste Defense-Spieler zusammen mit Marcus Semien, hat insgesamt 10 Runs in dieser Saison bisher schon verhindert und 14 Outs above average. Von daher, Bobby Wood Jr. ist der Ellie de la Cruz Award Champion bei mir.
Und jetzt haben wir die gleiche Diskussion wie beim All-Star Award.
Aber dadurch, dass Lukas ja kein Spieler oder hat Ellie de la Cruz, also die Kategorie nicht ganz so verstanden, wie wir sie initiieren wollten, welcher Take hat dich mehr überzeugt? Das Schweizer Taschenmesser Bobby Wood Jr. oder die Offensivwaffe Gunnar Henderson?
Ach so, mich? Fragst du mich jetzt?
Ja, genau.
Also ich dachte, die Frage geht an Kevin. Ja, also erstmal hast du mir jetzt natürlich meinen Take einfach vorweggenommen. Ich habe mich schon richtig darauf vorbereitet, wie ich das jetzt rüberbringe. Aber ja, also wenn Ellie de la Cruz himself den Ellie de la Cruz Award nicht gewinnt, wer dann? Aber ich würde auch eher mit Bobby Witt Jr. gehen. Also du hast es ein bisschen auch mit Statistik nochmal besser abgedeckt, fand ich.
Danke, danke.
Aber mir ist zwischenzeitlich nochmal jemand gekommen, und zwar Trey Turner. Und zwar mit seinen legendären Slides, vor allen Dingen an Homebase.
Aber Trey Turner für dieses Highlight null.
Ja, der war halt lange verletzt, aber jetzt,
deswegen, wo er wieder da ist. Kann er keinen Award gewinnen. Er kann dadurch keinen Award gewinnen.
Doch, natürlich.
Keinen Award gewinnen. Aber die Saison ist ja auf jeden Fall noch lang. Nur jetzt haben wir eine längere Baseballpause bis Freitag, weil so lange wird jetzt kein offizielles MLB-Spiel gespielt werden. Wenn die Folge rauskommt, ist wahrscheinlich das Home Run Derby schon vollendet und wir wissen, wer Home Run Derby Champion geworden ist. Dann ist Mittwochnacht das All-Star Game und dann startet am Freitag die MLB wieder. Und zumindest für die Pause will sich die MLB ein bisschen entschädigen, denn das komplette Wochenende sind alle Spiele kostenlos auf MLB-TV zu sehen, mit Ausnahme der Apple-TV-Spiele Samstagnacht. Tigers gegen Blue Jays und Padres gegen Guardians. Und Padres gegen Guardians ist direkt ein gutes Stichwort, weil das ist unter anderem auch Serie der Woche bei uns. Kevin, direkt ein harter Start für deine Padres. Worauf kommt es da an?
Ja, ich habe es ja gerade schon angekündigt. Schwierig. Ich kann, also worauf es ankommt, so die Baseball Essentials, sage ich mal. Ne? Die Padres müssen endlich konstant werden und nicht konstant schlecht. Ich tue mich da schwer beim Tippen, aber weil San Diego auswärts immer einen Tacken besser spielt als zu Hause, wenn sie nicht gerade die East Coast runterfahren, dann sage ich 2-1 für die Padres.
Wen tippst du, Lukas?
Ich sag das genau andersrum. Die Guardians haben gerade einen Run und gewinnen 2-1.
Gehe ich mit. Gehe ich auch mit. Ich sag's aus, die Guardians werden besser aus der All-Star Break zurückkommen. Zweite Serie. Cardinals sind zu Gast bei den Atlanta Braves. Beide sind aktuell Zweiter in der Division und beide kämpfen natürlich dann dementsprechend um einen Platz in der Wild Card. Was tippt ihr, Kevin?
Auch schwierig. Also heute sind die Serien der Wochen echt alle eng beieinander, finde ich. Ich glaube, ich tippe 2-1 auf Atlanta.
Ich sag, die Braves sweepen die Cardinals.
Ich gehe auch mit einem 2-1 für die Atlanta Braves.
Ihr tippt immer so sicher.
Ja, das habe ich letzte Woche vor allem sehr sicher getippt.
Gut. Ja, weil Sweep ist, kommt ja tatsächlich auch gar nicht so krass häufig vor, gerade bei so gleichwertigen Teams, muss man ja mal wirklich sagen. Und selbst wenn irgendwie jetzt zum Beispiel Phillies gegen die Athletics spielen, kannst du ja auch mal wieder andersherum ausgehen. Also von daher ist so 2-1 ist wie beim Fußball. Wenn du keine Ahnung hast, tippst du immer einfach 2-1.
Ja, genau. So wie bei dem EM-Finale, das war auch da meine Devise. Ja.
Dann wird so ein Gundi oder ein Rüdiger, die noch nie einen Fußball in der Hand gehalten haben und denken, dass Götze immer noch bei Dortmund spielt, die holen dann auf einmal die Krone und gewinnen den ganzen Pott und dann selber geht man mit 0 Euro wieder nach Hause. Die letzte Serie, Lukas, letzte Serie, welche haben wir uns euch noch rausgesucht?
Wir haben die Houston Astros und die Seattle Mariners. Spannende Spiele, so wie die anderen auch, die wir ja gerade hatten. Denn der zweite der Division ist zu Gast beim ersten, bei den Mariners. Und die Astros haben auch gerade einen Lauf. Dennoch sage ich 1-2 für Seattle. Also 2-1, je nachdem, wie du siehst. Kevin.
Ich bleib auf meinem Houston Astros Train und sage 2-1 für die Astros.
Kevin, ich, auch wenn du natürlich ein schlechtes Beispiel bist, weil du letzter im Tippspiel geworden bist und nächste Woche Taylor Swift singen darfst, stimme ich dir
trotzdem. Du hattest 2 Punkte mehr als ich, ne?
Nur ja.
So die Relation. Das hört sich jetzt an, als hätte ich insgesamt 5 Punkte gemacht.
Hat ja gereicht letzten Endes, dass ich mir aussuchen darf, was du singen darfst. Also von daher.
Gehen wir noch in die Verhandlungen.
Um das fit zu machen, ich gehe auch mit dem 2-1 für die Houston Astros, weil die Houston Astros aktuell echt heiß sind. Das war nochmal wieder eine Stunde 15 ungefähr. Baseball-Content für eine baseballfreie Zeit. Von daher, liebe Zuhörer, lieber Lukas, lieber Kevin, wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt, würde ich einfach mal ganz entspannt sagen, folgt uns auf Instagram, abonniert den WhatsApp-Channel, kommt in unseren Discord-Channel, über 100 Leute sind dabei, macht immer super Spaß, sich dort auszutauschen und klar, wenn euch der Podcast gefällt, lasst ein Feedback da, positive Bewertung, abonniert uns, das pusht uns und gerne schreibt uns, was euch gut gefallen hat, was euch nicht gut gefallen hat. Lukas!
Ich würde gerne noch jemanden grüßen. Grüße gehen raus heute an die lieben Österreicher und Schweizer. Ich habe gesehen, einige von euch in unseren schönen Nachbarländern hören uns auch fleißig zu. Von daher, habe ich mich mit Grüezi und Servus, Grüß Gott hätte noch gefehlt, mich zu begrüßen oder euch zu begrüßen. Und deswegen Grüße an die südlichen Nachbarn.
Da kann ich nicht mehr zu sagen. Grüße gehen an alle raus. Haut rein, habt eine schöne baseballfreie Woche. Und am Freitag geht's dann wieder los mit MLB TV komplett kostenfrei. Haut rein. Ciao.
Adios.